20 Jahre ist es her, dass Larry Page und Sergey Brin, zwei Doktoren aus Stanford, ihre neue Suchmaschine online stellten. Im Hintergrund lief ein neuer Suchalgorithmus, damals noch unter dem wenig sexy Namen Backrub. Aber der Algorithmus war so gut und die Weiterentwicklung verlief so erfolgreich, dass Googlen heute das Synonym für im Internet suchen ist.
Ja, und 2015 wurde dann Alphabet als Mutterkonzern gegründet, der bei allem die Finger im Spiel hat, was irgendwie digital ist. Aber für uns als Nutzerinnen und Nutzer ist Google aus dem Netz nicht mehr wegzudenken. Suchmaschine, Mail, Online-Dokumente, Navigation, Handybetriebssystem, Online-Werbung, all das lässt vergessen, dass Google auch scheitern kann. Vor allem im Bereich sozialen Netzwerken hat es das bewiesen. Kaum jemand erinnert sich noch an Google Wave oder auch Google Plus. Das wird wohl eher noch belächelt jetzt.
Ansonsten ist Google aber wirklich überall. Und in Deutschland ist das sogar so weit verbreitet, dass fast jeder, der im Internet ist, auch irgendwie irgendein Google-Produkt benutzt. Dabei nimmt die öffentliche Diskussion um den Datenschutz nicht ab. Aber irgendwie sind wir Google trotzdem ergeben.
Dabei muss das ja gar nicht so sein. Ne? Wir gerade Deutschen haben ja zum Beispiel beim Thema Street View gezeigt, dass wir auf die Barrikaden gehen können. Egal, was man inhaltlich davon hält, Häuser zu verpixeln, hat es doch gezeigt, dass wir Google gegenüber nicht machtlos sind. Und dieses sehr seltsame Oszillieren zwischen Widerstand und Ergebenheit hat sich Matthias Finger mal genauer angeschaut.
Ich bin ein Opfer. Vor jeder Autofahrt schaue ich auf Google Maps nochmal schnell nach Staus. Ich benutze Google Mail, weil große Dateianhänge erlaubt sind. Und auf Google Docs können mehrere Leute kollaborativ an Dokumenten im Netz arbeiten. Geniale Idee. Ohne Google würde was fehlen. Genau da wird es kritisch, sagt Markus Beckedahl von netzpolitik.org.
Das Problem besteht halt darin, dass Google es geschafft hat, auf diversen Märkten ein Monopol oder beinahe Monopol zu errichten. Habe ich eigentlich dann zukünftig noch die Möglichkeit zu sagen, okay Google, das war's, ich gehe zur Konkurrenz. Ist da überhaupt noch eine Konkurrenz?
Der Internetriese wurde gerade für Marktmissbrauch bestraft. Er soll sein Handybetriebssystem Android gepusht haben. Es läuft auf 85% aller Smartphones. Auf ihn ortet uns Google auch bei ausgeschaltetem Standortverlauf. Trotzdem halten wir den Kaliforniern die Treue. Schizophren, meint der Autor des Buches, der Business-Romantiker Tim Leberecht.
Ich glaube, es gibt auch so ein bisschen so ein Denken, also die Mehrheit kann ja nicht irren. Ne? Also das ist so eine Art Vertrauensvorschuss, so eine natürliche Autorität, die wir Google geben, zu sagen, okay, also die sind unter solcher Beobachtung und sie haben so viele Nutzer, das kann ja so schlecht nicht sein. Also warum soll ausgerechnet ich jetzt ausscheren?
Der Mensch ist ein Herdentier. Google liefert Regime, zensierte Suchmaschinen und hat mal Kampfroboter hergestellt. Keiner weiß genau, was Google mit unseren Daten macht. Trotzdem nutzen 88% aller Deutschen auf ihren Rechnern Google als Suchmaschine. Bei den Smartphones sind es 98%. Es muss eine Art Stockholm-Syndrom sein. Meine Lieblingsthese zur Erklärung unseres Verhaltens?
Wir können gar nichts dafür. Mit psychologischen Tricks hat uns Google in die Abhängigkeit geführt.
Google beschäftigt viele Psychologen, um unsere Verweildauer im Netz zu verlängern. Doch diese Generalentschuldigung lässt Professor Markus Kleiner von der Hochschule der populären Künste in Berlin nicht gelten. Leider.
Das ist digitale Faulheit. Wir sind es gewöhnt, dass unser, wenn wir unseren Computer anschalten, Google da ist. Und wir setzen ja schon fast Google mit dem Internet an sich gleich. Und naja, man kriegt alles, was man will. Man hat eine Vorlage, in die man eingeben kann, eine Suchanfrage. Man kriegt Autokorrekturen. Also was willst du eigentlich sagen? Was willst du eigentlich suchen? Also Google denkt schon für uns. Und das ist furchtbar bequem.
Da wären wir also bei These Nummer 2.
Wir sind einfach Faultiere und zum Wechsel viel zu bequem.
Wir Deutschen sind Wechselmuffel und ändern nicht mal unseren Stromanbieter. Aber gut, probieren wir eine andere Suchmaschine. DuckDuckGo zum Beispiel. Und ich finde gefühlt nichts. Billionen Suchanfragen haben Google optimiert. Aber vielleicht könnte ich ja meine Gmail-Adresse aufgeben. Ein Adressbuch zum Exportieren habe ich dummerweise nicht.
Es gibt andere Menschen, die sind immer so faul und leben nur mit ihrer Inbox und der Suchfunktion in ihrer Inbox. Dann fällt es natürlich ein bisschen schwerer, alle zu informieren und zu wechseln.
Damit dürfte wohl ich gemeint sein. Bei datenschutzfreundlichen E-Mail-Anbietern werden meine Mails zwar nicht mitgelesen, um mir Werbung zu schicken, aber Posteo zum Beispiel will 1 Euro im Monat. These Nummer 3.
Wir sind zu geizig und an die Kostenlos-Mentalität im Netz gewöhnt.
Natürlich ist Google nicht wirklich kostenlos. Wir zahlen mit Aufmerksamkeit. Und laut Forsa-Umfrage vertraut nicht einmal jeder dritte Deutsche den Technologiekonzernen in Sachen Datensicherheit. 2010 hatten wir es Google ja schon mal so richtig gezeigt.
Bis zum 15. Oktober können Bürger noch Einspruch dagegen einlegen, dass Fotos von ihren Häusern bei Google Street View gezeigt werden. Bislang haben schon Hunderttausende diese Möglichkeit genutzt.
Berichtet die Tagesschau. Die Angst vor Einbrechern, die sich bei Google Street View gemütlich die Ziele raussuchen, war irrational, aber trotzdem irgendwie greifbar. Die ältere Generation, die selber gar nicht im Netz unterwegs ist, hat sich erfolgreich aufgebäumt. Und jetzt ist die Gefahr durch Google eher diffus. Trotzdem müssen wir uns überlegen, wie es weitergehen soll. Jetzt muss die nächste Generation Schluffi entscheiden. Also wir.